alles halbwegs in der richtigen Reihenfolge anzumachen. Hallo, toll, dass ihr da seid. Herzlich willkommen mal wieder zur linearen Algebra. Danke, dass es so gut funktioniert hat mit dem Einchecken, mit den Kontrollen, der 3G-Nachweise, bla bla bla. Dann sitzen wir hier alle eine Spur entspannter. Und die einzige Ansage, die ich heute habe, hat was mit den Übungsgruppen zu tun. Diese Woche ging es ja los mit den Übungsgruppen und ich weiß, dass immer noch Einzelne noch nicht sicher sind, in welcher Gruppe sie sind oder dass vielleicht noch nicht alles klar ist mit Anwesenheitspflicht und so weiter. Und ich möchte einfach nur einmal für alle sagen, diese Fragen zu den Übungen, also habe ich jetzt meinen Platz in der Gruppe, wie ist es mit der Anwesenheitspflicht, was ist mein Punktestand oder Fragen zu den Korrekturen oder ich kann nicht kommen, weil ich krank bin, all diese Sachen bitte nicht mir sagen und nicht mir die E-Mail schreiben, sondern direkt mit den Übungsleitern und Übungsleiterinnen. Die sind erfahren, die sprechen sich untereinander ab, das ist alles geregelt und ich mische mich nur dann ein, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Ansonsten machen die das wirklich alleine. Bitte also an die wenden mit solchen Fragen oder mit Schwierigkeiten, falls es da welche gibt. Das ist die einzige Ansage, die ich habe. Dann können wir jetzt loslegen mit Satz 1.10. Den haben wir letztes Mal schon gesehen. Wir gehen jetzt nochmal ganz in Ruhe durch, worum es da geht und schneiden uns an, denn das ist der erste von zwei etwas längeren Beweisen in der heutigen Vorlesung. Und erstmal erinnern wir uns, worum es überhaupt geht. Wir reden gerade über Abbildung. In diesem Fall ist Phi eine Abbildung von einer Menge A in eine Menge B. Und die Behauptung des Satzes ist, dass die folgenden beiden Aussagen, die ich mit A und B bezeichnet habe, gleichwertig sind. Und damit ist gemeint logisch gleichwertig. Wenn also eine der beiden Aussagen gilt, dann gilt automatisch auch die andere. Das heißt, dass da jetzt nicht steht, dass A und B richtig sind, sondern da steht, wenn A richtig ist, dann auch B und umgekehrt. Und jetzt gucken wir, was in A und B steht. Die Aussage in A ist, dass es genau eine bijektive Abbildung gibt, Sigma, von B nach A, also in die andere Richtung, mit folgenden Eigenschaften. Einerseits kommt, wenn ich Phi und Sigma hintereinander ausführe, die identische Abbildung auf A raus. Und andererseits kommt, wenn ich Sigma und Phi hintereinander ausführe, die identische Abbildung auf B raus. Wir sehen hier, die Reihenfolgen sind unterschiedlich, einmal Phi Stern Sigma und einmal Sigma Stern Phi. Das liegt daran, dass wir einmal in der Menge A starten und einmal in der Menge B. Wenn wir in der Menge A starten, dann kommt zuerst Phi und dann Sigma und da steht, dass die sich sozusagen gegenseitig rückgängig machen. Dass wir also dann am Ende gar nichts gemacht haben. Und dasselbe für B und dann fangen wir mit Sigma an und dann kommt Phi. In A steht also eine ganze Menge, da steht, es gibt irgendwas mit ganz vielen Eigenschaften. Und in B steht einfach nur die Aussage, Phi ist bijektiv. So, wie ist das jetzt für uns einzuordnen? Wir haben hier einen Satz der Art, man kann erkennen, dass Phi bijektiv ist, an der Aussage, die in A steht, also an der Existenz einer solchen Abbildung Sigma mit bla 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 bla. Umgekehrt, wenn jemand Ihnen eine bijektive Abbildung Phi gibt, wenn also B erfüllt ist, dann wissen Sie, dass dann auch A erfüllt ist, sodass Sie also eine bijektive Abbildung Sigma finden mit all diesen ganzen Eigenschaften. Auf diese beiden verschiedenen Arten kann man diesen Satz benutzen und wir werden im Laufe der Vorlesung den auch ab und zu benutzen. Und jetzt geht es erstmal nur darum zu verstehen, wie beweist man sowas und was bedeuten die ganzen Wörter, die da stehen. Da müssen wir uns also gemeinsam nochmal erinnern, was ist da eigentlich los. Ich beginne mal damit, jetzt an der Tafel den Beweis zu strukturieren und dann gucken wir nach und nach, was brauchen wir, was sind die Zutaten und dann erinnern wir uns an die ganzen Wörter. Im Beweis von Satz 1.10 haben wir eine Voraussetzung gegeben, nämlich dass A und B Mengen sind und dass Phi eine Abbildung ist von A nach B. Das sind die einzigen Voraussetzungen, sonst haben wir nichts. Die Behauptung ist, das, was dann da steht, nämlich dass A und B, die beiden Aussagen, gleichwertig sind. Und wir zeigen das, indem wir zeigen, dass man jeweils von der einen Aussage zur anderen hinkommt mit logischen Argumenten. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie so oft im Leben. Wir könnten jetzt anfangen mit A und dann zeigen, dass B gilt und dann andersrum. Oder wir fangen an mit der Richtung, aus B folgt A und dann andersrum. Und ich habe mich entschieden, mit B anzufangen und daraus dann A zu schlussfolgern. Das ist die Richtung, die irgendwie mehr Arbeit macht und die vielleicht erstmal nicht so intuitiv ist. Und dann ist die andere Richtung im Vergleich dazu danach deutlich einfacher. Wir zeigen also jetzt, Das heißt also, dass wir jetzt als Voraussetzung für diesen Teil des Beweises haben, dass phi eine bijektive Abbildung ist. Und wir überlegen uns kurz, was heißt das? Wer erinnert sich, was es bedeutet, dass phi eine bijektive Abbildung ist? Ja?
Injektiv und subjektiv.
Sehr gut, injektiv und subjektiv. So benutzen wir das auch gleich. Und wer hat noch den Merksatz parat zur bijektiven Abbildung? Was war der Merksatz? Ja?
Wenn das Bild genau ein Bild. Nee, das
ist fast. Man darf nicht mit Bild anfangen, dann wird es schon falsch, weil man dann Subjektivität schon voraussetzt. Das darf man aber nicht. Man muss sagen, jedes Element im Zielbereich besitzt genau ein Urbild. Also nicht jedes Bild, das ist genau der Standardfehler, bei dem ich letztes Mal nicht wetten wollte, dass er garantiert mindestens einmal gemacht wird. Also gut, dass es hier passiert und nicht in der Übungsserie, sage ich mal. Merksatz für Bijektivität: jedes Element im Zielbereich besitzt genau ein Urbild. Und wie man ansonsten praktisch damit arbeitet, haben wir gerade gehört, injektiv und subjektiv.
Mindestens ein
Urbild. Nein, genau eins. Bijektivität ist genau eins.
Naja, ach so, na, aber subjektiv
mindestens,
ist selber nicht.
Ne? Mindestens ist subjektiv, aber gerade ja, haben wir über Bijektiv gesprochen.
Okay,
ja, ansonsten, Sie haben es ja am Anfang schon richtig gesagt, injektiv und subjektiv sind die beiden Teileigenschaften, um die wir uns jetzt kümmern müssen. Und was haben wir zu tun, wenn wir von B nach A gehen? Wir haben jetzt also, dass Phi injektiv ist. Und wenn wir von B nach A gehen, dann müssen wir all das, was da steht, basteln. Wir müssen so eine Abbildung Sigma finden, mit all den Eigenschaften, die da stehen. Da ist ganz schön was zu tun. Wir haben die Existenz von Sigma, wir haben die Bijektivität, wir haben die Eindeutigkeit, da steht ja genau eine. Und wir haben diese beiden Sachen, dass Phi und Sigma sich gegenseitig rückgängig machen, je nachdem, ob ich bei A oder bei B anfange. Es ist also ganz schön was zu tun. Sie sehen schon, ich habe das wirklich extra so ausgesucht, dass wir in der Richtung anfangen, die mehr Arbeit macht. Wir fangen jetzt an, Sigma zu basteln. Sigma soll eine Abbildung werden von B nach A. Ich muss also ein Element aus B mir schnappen und muss erklären, wie das abgebildet wird. Nichts weiter dran, dann ist immer gemeint, beliebig, ohne Einschränkung. Irgendeins, es ist mir völlig egal. Ich greife in die Menge B rein und schnappe mir irgendwas. Okay. Phi ist bijektiv. Der Merksatz sagt, wow, ist das Klimaanlage? Nein, es ist der Wind. Oh, es ist der Wind. Das ist großartig. Entschuldigung, ich freue mich dran. Wenn die Klimaanlage solche Geräusche macht, finde ich das nervig. Und in manchen Räumen ist das so. Aber es ist ja der Wind. Schön, es ist wie zu Hause. Okay. Jedes Element des Zielbereichs, also B, hat genau ein Urbild unter Phi. Und dieses Urbild können wir uns schnappen und können dem einen Namen geben. Dann hätte ich auch sagen und schreiben können,
da Phi bijektiv ist, hat B genau ein Urbild in A unter Phi. Und dieses eindeutig bestimmte Element der Urbildmenge nennen wir U von B. Sowas geht auch. Ja, aber das heißt doch, ich kann eine Abbildung definieren. Ich kann jetzt einfach jedem B aus B dieses eindeutig bestimmte Ding U von B zuordnen. Und wo liegt das? Naja, wir haben ja gesagt, Urbild in A. Also liegt U von B in A. Und auf die Art und Weise können wir eine Abbildung definieren von B nach A. Und die nenne ich Sigma. Und das soll auch schon das Sigma werden, das wir suchen. Was in Aussage A steht. Wir wollen also zeigen, dass diese Abbildung mit Phi zusammen, je nachdem wie rum wir das anwenden, die identische Abbildung ergibt. Wir wollen zeigen, dass es nur genau ein solches Ding gibt. Wir wollen zeigen, dass das bijektiv ist. Und das kann man in verschiedenen Reihenfolgen machen. Ich habe mich entschieden, zuerst zu zeigen, dass dieses Sigma eindeutig bestimmt ist. Dann zeige ich, dass das bijektiv ist, glaube ich. Moment. Nein, ich zeige sogar vorher noch, dass diese beiden Gleichungen stimmen. Diese Gleichung mit der identischen Abbildung. Das ist nämlich richtig einfach zu sehen. Wir schreiben also einfach für uns als Notizen: Sigma tut's. Das ist jetzt die Abbildung, die das macht, was wir wollen. Und zuerst zeige ich, dass Sigma Stern Phi die identische Abbildung auf B ist. Ich mache es andersrum. Moment. Erstes Argument und dann schreibe ich Ihnen, was wir gezeigt haben. Aber Sie sehen schon, wir haben jetzt ganz viele kleine Teilbehauptungen und ich bin die ganze Zeit in Versuchung, diese ganzen Teilbehauptungen immer noch hinzuschreiben, damit wir wissen, wo wir sind. Aber ich glaube, dass es einfacher ist, wenn ich das mal sage, was wir als nächstes tun, dann kommt das Argument und am Ende schreibe ich hin, jetzt haben wir das gezeigt. Beginnen wir also damit, dass wir ein beliebiges x aus b abbilden. Und zwar mit der Hintereinanderausführung Sigma Stern Phi. Und wir wollen rauskriegen, dass das kleine b oder das kleine x auf sich selbst abgebildet wird. Was passiert, wenn ich x abbilde mit Sigma Stern Phi? Wer erklärt mir denn nochmal, was das bedeutet, was hier steht? Diese Hintereinanderausführung, was ist da gemeint? Was mache ich da eigentlich?
Ja. Wir führen zuerst Phi aus von A nach B und dann Sigma von B nach A.
Aber x kommt doch aus B, da kann ich doch jetzt keine Abbildung drauf anwenden, die in A startet. Nochmal. War die Reihenfolge falsch?
Ja, zuerst Phi und dann Sigma, oder?
Oder? Dann. Genau dieses Oder ist das von uns.
Dann erst Sigma, dann Phi.
Genau, in Leserichtung. In Leserichtung. Dann, also nacheinander, ja, aber in Leserichtung. Das heißt, wir fangen mit Sigma an und das ergibt auch Sinn, denn x kommt ja aus b und Sigma startet in b. Also ergibt Sinn, so anzufangen. Dann landen wir mit Sigma in a und dann können wir phi anwenden, denn phi startet in a. Das passt. Okay, vielen Dank. Dann haben wir jetzt also x abgebildet mit Sigma, dann abgebildet mit phi. Und was passiert, wenn wir x mit Sigma abbilden? Na, da oben steht es ja noch. Wir bilden das eindeutig bestimmte Urbild unter phi. Das schreibe ich jetzt einfach so hin. U von x. Und das bilde ich ab mit phi. Naja, aber wenn wir x hernehmen und das eindeutig bestimmte Urbild unter phi bilden und das dann wieder mit phi abbilden, dann landen wir doch wieder bei x. Wir gehen quasi einmal zurück und wieder hin. Also kommt bei x raus, einfach wegen der Definition von diesem Urbild. Und dann sind wir fertig. Denn jetzt ist beim Abbilden einfach wieder x selber rausgekommen. Und weil x beliebig war und wir da nichts weiter vorausgesetzt haben, macht jetzt diese Abbildung Sigma Stern Phi das gleiche wie die identische Abbildung. Sie startet in B, sie endet in B und sie macht mit den Elementen einfach gar nichts. Und das macht die identische Abbildung. Also ist Sigma Stern Phi die identische Abbildung auf B. Yay, wir haben die erste Aussage aus Teil A gezeigt. Jetzt kommt die zweite. Wir wollen jetzt auch noch nachweisen, dass wenn wir das andersrum machen, dass dann die identische Abbildung auf A rauskommt. Dafür sei Y aus A. Fange ich genauso an. Ich schreibe erstmal hin, was ich da für eine Abbildung habe. Phi Stern Sigma. Und wir üben das nochmal. Wir wenden uns zuerst Phi an und dann Sigma. In Leserichtung. Okay, was passiert hier? Ich bilde Y mit Phi ab, dann lande ich in B. Und dann kommt dieses Sigma. Und Sigma war ja so definiert, dass man von dem Element in B, bei dem man gerade ist, das Urbild unter Phi nimmt. Das schreibe ich jetzt mal hin. Ich bekomme also das Urbild von diesem Element Y hoch Phi in B. Urbild unter Phi. Naja, wenn ich jetzt schon abgebildet habe und dann wieder das Urbild nehme, dann lande ich bei Y selber. Also kommt Y raus. Und deswegen ist auch diese Abbildung, die identische Abbildung, aber diesmal halt auf A. Sie geht von A nach A und sie macht mit den Elementen nichts. Also ist Phi Stern Sigma die identische Abbildung auf A. Als nächstes kommt die Eindeutigkeit von Sigma und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Fragen zu stellen.
Das sieht jetzt für mich so aus, als ob wir zuerst Sigma angewendet hätten. Also dem Schritt wird ja geschrieben.
Naja, ich könnte mir jetzt für dieses Bild einen neuen Buchstaben ausdenken und dann das U anwenden und dann wieder zurück einsetzen, aber diesen Schritt habe ich nicht gemacht, weil ich nicht noch mehr Buchstaben einwenden wollte, sondern ich habe einfach im Kopf mir überlegt, Y hoch Phi ist ein Element von B. In Gedanken gebe ich dem einen Namen und schreibe dann hin, was Sigma macht. Und dann kommt das raus. Und ich habe einfach nur dieses Ding nicht umbenannt, sondern ich habe einfach den Namen, den es hat, Y und Phi, behalten. Okay. Aber ja, vielen Dank. Sehr guter Hinweis. Ich verstehe, warum das so aussieht. War das auch Ihre Frage? Ich habe da irgendwie noch eine gesehen. Ja, war das auch so? Noch mehr Fragen, bevor wir weitermachen mit der nächsten Eigenschaft? Dann kommt jetzt die Eindeutigkeit. Genau eine bijektive Abbildung Sigma mit irgendwelchen Eigenschaften. Und wir haben jetzt eine Abbildung Sigma, wir haben noch nicht gezeigt, dass sie bijektiv ist, aber es ist eine, die schon einiges tut von dem, was sie soll. Und die Frage der Eindeutigkeit klären wir, indem wir jetzt einfach noch eine Abbildung hernehmen, die kriegt einen anderen Namen, und die tut das, was das Sigma bisher tut, und wir zeigen, dass dann die einzige Möglichkeit für diese Abbildung ist, schon das Sigma zu sein. Das heißt, wir finden da gar nichts an. Aber wir geben der erstmal einen anderen Namen, weil wir noch nicht wissen, dass die gleich sind. Und dieser andere Name, den wir der Abbildung jetzt geben, heißt Alpha. Bei Alpha von B nach A eine Abbildung, und ich schreibe jetzt mal hin, die sich so verhält wie Sigma bisher, und dann schreibe ich genauer hin, was es heißt. Ein bisschen umgangssprachlich, die sich wie Sigma benimmt. Das heißt, genauer, ja, was wissen wir bisher? Wir wissen, die Abbildung geht von B nach A und die einzigen Eigenschaften, die wir bisher gezeigt haben und um die es sich jetzt dreht bei der Eindeutigkeit, sind diese beiden hier hinten. Das war da hintereinander ausführen mit Phi, die identische Abbildung. Also ist nur das, was wir jetzt hier von Alpha fordern. Das heißt, Alpha Stern Phi ist die identische Abbildung auf B und Phi Stern Alpha ist die identische Abbildung auf A. Und nur ausgehend davon wollen wir jetzt zeigen, dass Alpha in Wirklichkeit dasselbe ist wie Sie. Wann sind zwei Abbildungen gleich? Sie sind gleich, wenn sie gleichen Start- und Zielbereich haben und das gleiche tun. Ups. Also zeigen wir, dass sie das gleiche tun. Und wie macht man das? Na, indem man sich ein beliebiges Element schnappt aus dieser Menge B, wo wir starten, und Alpha anwendet und dann zeigt, dass da dasselbe rauskommt, als würde man Sigma anwenden. So, mal gucken, wie ich das hier gut an die Tafel kriege. Wir nehmen wieder ein ESG her, beliebig, keine weitere Einschränkung. Und ich fange jetzt mal hier in der Mitte an und dann schreibe ich so nach links und rechts und begründe alle Gleichheitszeichen, die ich mache. Das als Vorwarnung für Sie, fürs Mitschreiben. Ich fange mal an mit B. B ist doch dasselbe, als wenn ich B nehme und dann die identische Abbildung auf B drauf werfe. Die macht gut, das ist dasselbe wie B abgebildet mit der identischen Abbildung auf B. Das gleiche mache ich nach links. Okay, das ist nicht so spannend. Jetzt schreibe ich die identische Abbildung auf B zweimal anders hin. Einmal schreibe ich sie hin als Alpha-Stern Phi und einmal schreibe ich sie hin als Sigma-Stern Phi. Das sind zwei verschiedene Arten, die identische Abbildung auf B hinzuschreiben und das mache ich jetzt einfach. Also habe ich hier links B hoch Sigma-Stern Phi und rechts B hoch, was war es? Alpha-Stern Phi. Und noch schöner wäre gewesen, wenn ich jetzt hier hingeschrieben hätte, wie es ist, oder es fehlt, oder wir sehen, oder wir beobachten, oder uns fällt auf. Also haben wir jetzt Folgendes. Ich nehme mal die ganz linke Seite und schreibe die etwas anders, und dann nehme ich die rechte Seite und schreibe die etwas anders. Und zwar schreibe ich hin, was es bedeutet, diese Hintereinanderausführung wirklich auszuführen. Dann habe ich hier mit links stehen, B abgebildet mit Sigma, abgebildet mit Phi. Ah toll, da kriegen die Blätter mit. Es war eine super Idee, das nicht gut zu machen. Okay. Und auf der rechten Seite steht B Alpha abgebildet. Preisfrage an Sie, wo liegt das? Wo liegt B hoch Sigma? In welcher Menge? Nochmal, wir haben in B angefangen, klein b auf B, sieht man ja schon am Namen. Und wo bin ich gelandet, wenn ich Sigma angewandt habe? Ja? In A, genau. Was ist hier los, wenn ich Alpha auf B losgelassen habe? Wo lande ich da? Auch in A. Ich habe hier also ein Element aus A und noch ein Element aus A und wenn ich die mit Phi abbilde, sind die gleich hinterher. Die Bilder unter Phi sind gleich. Aha. Hatten wir nicht eine Voraussetzung über Phi? Was wissen wir über Phi? Können wir uns echt nochmal erinnern? Was war da los? Ja.
Das ist bijektiv und deswegen halt insbesondere auch injektiv.
Danke, also.
Und deswegen, folgt dann halt quasi, dass diese B jeweils eben das gleiche sind.
Na, erstmal nur, dass B Sigma und B Alpha gleich sind.
Dass die Abbildung dann eben genau das gleiche macht.
Ja, Momente sind ein kleines Schritt zu schnell. Erstmal ist Phi bijektiv, das stimmt, also injektiv, das stimmt. Und jetzt ist aber der erste Schritt, den ich hinschreiben möchte, dass deswegen die Sachen in den Klammern, also diese beiden Rohbilder, gleich sind. Und erst dann möchte ich weiter. Also danke, nur nicht zu schnell, du müsst einfach was hinschreiben. Da Phi injektiv ist, ist jetzt Phi Sigma das gleiche wie Phi Alpha. So, jetzt wo wir das gesehen haben, dann kommt ihr Argument, also sind die Bilder unter Sigma und Alpha gleich, das heißt, dass Sigma und Alpha mit diesem Element B das gleiche tun. Die Abbildungen Sigma und Alpha sind also gleich. Ja, und jetzt kann man genau dasselbe machen, müssen wir dann. Das Argument reicht. Wir haben einfach nur das benutzt, also hier diese Gleichung, die da oben, also die beiden verschiedenen Schreibweisen für identische Abbildung. Damit sind wir fertig, denn das einzige Ziel war ja zu zeigen, dass Alpha und Sigma gleich abbilden. Das haben wir jetzt gemacht. Und was haben wir benutzt? Die Injektivität. Die war hier an der Stelle des Lichts. Und damit sind wir schon fast fertig mit diesem Teil des Beweises. Jetzt kommt noch die Bijektivität von Sigma. Das ist die letzte Eigenschaft, die noch fehlt. Achso, ich schreibe das mal dahin. Also, links. Ich wollte zeigen, dass die Abbildung Alpha, die ich näher gemacht habe, dieselbe ist wie Sigma, das wir vorher schon hatten. Also, das ist so schön. schöner sprachlich. Und jetzt zur Intimität von Sigma. Das ist nämlich das Letzte, was fehlt. Und dann erinnern wir uns, wie zeigt man die Intimität? Entweder man nimmt den Merksatz und zeigt, dass jedes Element des Zielbereichs genau ein Orbit hat, oder man nimmt es so auseinander in die beiden Eigenschaften Injektivität und Sojektivität. Und das machen wir jetzt. Zuerst zeige ich die Injektivität von Sigma und dann die Sojektivität. Okay? Es sei denn, es gibt jetzt gerade noch eine Fragezeichnung. Ja?
Ich bin jetzt nicht direkt dazu, sondern zu dieser Schreibweise mit den Doppelkommen.
Ja?
Ist das genau die, die wir in der so verwenden sollen?
Ja. In dieser Vorlesung, ja. Ich weiß, dass das in anderen Vorlesungen
sehr, sehr anders ist.
Ja, man gewöhnt sich dran. War mein Studium auch so. Bei mir war es auch in den beiden Vorlesungen unterschiedlich. Man gewöhnt sich dran. Das hat hier in der Linearalgebra viele Vorteile, das so zu machen. Das wird später klar. Wenn wir immer mehr Abbildungen haben, immer größere Ausdrücke, dann kann man sich so besser orientieren. Ja. Okay, danke für die Zwischenfragen an der Stelle. Dann können wir uns auch immer wieder sortieren, wenn wir Sachen nach meiner Anmerkung jedes Mal wieder, wie war das in Leserichtung? Okay, die Injektivität von Sigma. Was muss ich denn da machen? Wie war das nochmal bei Injektivität? Was muss ich zeigen? Ja?
Wenn ich also in dieser Bildmenge, also das sind dann so A wieder, wenn du musst jetzt ein Element in der Bildmenge, darfst du nur ein Bild geben. Das folgt ja.
Na ja, ich würde es jetzt gerne noch einmal wirklich zu Fuß machen mit der Definition von Injektivität. Und die Definition von Injektivität ist, dass wenn ich zwei Elemente nehme, die das gleiche Bild haben, dass dann die Urbilder gleich sind. So würde ich jetzt gerne anfangen, also ganz explizit. Sie haben recht, dass man es im Prinzip sieht, so wie wir es
mal definiert haben.
Ja, das stimmt, aber ich erwarte jetzt nicht, dass der ganze Hörsaal das sofort sieht, deswegen schreibe ich auf jeden Fall noch ein, zwei Sätze dazu hin. Ich nehme die Elemente mal B1 und B2. Und Sie werden das sehen, ich schreibe wirklich nur einen Satz oder zwei hin. Das ist ganz kurz, denn der Kollege hat völlig recht. Man kann das wirklich ziemlich direkt sehen. Sein B1 und B2 aus B so, dass Sie das gleiche Bild unter Sigma haben. Dass also B1 Sigma das gleiche ist wie B2 Sigma. So, jetzt könnte man sich nochmal die Definition von Sigma angucken und dann daraus schließen, dass B1 und B2 gleich sind. Aber ich möchte das anders machen. Ich möchte benutzen, dass Sigma, wenn ich das hintereinander ausführe mit Phi, die identische Abbildung ergibt. Denn wenn diese beiden Leute gleich sind, dann sind auch die Bilder unter Phi gleich. Und dann habe ich insgesamt B1 ist das gleiche wie B1 abgebildet mit Sigma abgebildet mit Phi, was das gleiche ist wie B2 abgebildet mit Sigma abgebildet mit Phi, denn B1 Sigma und B2 Sigma sind ja gleich. Das heißt, wenn ich diese Gleichheit nehme und dann auf beiden Seiten Phi anwende, dann müssen die Bilder hinterher auch noch gleich sein. Und das ist aber B2 und ich schreibe die Bildung hin, weil die Hintereinanderausführung von Sigma und Phi die identische Abbildung ist. Also ist Sigma schon mal ähnlich. Wir haben angefangen mit zwei gleichen Bildern und haben gesehen, dass die Urbilder B1 und B2 da stehen. Okay? Das ist Injektivität und richtig zu Fuß nochmal. Ich glaube, dass es am Anfang nicht so schlecht ist, wenn wir immer mal wieder die Sachen zu Fuß zeigen und mit der Zeit lernen wir immer mehr Tricks und werden wir schneller. Was müssen wir da machen für die Sojektivität? Welche Eigenschaften müssen wir da zeigen? Sie können den Merksatz sagen oder die Definition, was Ihnen lieber ist. Sojektivität. Ja? Startmenge. Danke, dass Sie korrigiert haben von Bildmenge zu Zielmenge. Das ist gut, denn ansonsten wird es falsch. Also wenn Sie anfangen mit einem Element aus dem Bild, dann ist es keine Eigenschaft. Sie müssen am besten, also Bildmenge ist missverständlich, Zielmenge war besser. Da haben Sie sich selber noch korrigiert. Das war gut. Okay, jedes Element der Zielmenge besitzt, und jetzt bitte nochmal genauer formulieren.
Besitzt eins aus der Startmenge,
ja,
sodass Abbildung von diesem Element aus der Startmenge gleich Element aus der
genau. Zielmenge. Genau. Und jetzt haben Sie lange gebraucht und ein Wort einfach nicht benutzt, das das abgekürzt hätte. Und wir üben das jetzt mal gemeinsam, wie man das kürzer sagen kann. Jedes Element aus dem Wertebereich oder Zielbereich hat ein Obicht. Das hätte gereicht, denn das ist die kurze Beschreibung für das, was Sie gerade gesagt haben. Ich wiederhole nochmal kurz die ausführliche Beschreibung, denn die ist ja fürs Merken vielleicht besser. Das weiß ich nicht, wie es Ihnen da geht. Jedes Element aus dem Wertebereich hat ein Element im Startbereich, das darauf abgebildet wird mit der Abbildung. Das war die ausführlichere Beschreibung. Und die kurze Beschreibung ist, jedes Element des Wertebereichs hat ein Obicht. Das ist die Charakterisierung von Subjektivität, das müssen wir jetzt also noch machen. Und da der Zielbereich von Sigma, wir gucken mal nach, da oben steht, der Zielbereich von Sigma ist die Menge A, also müssen wir jetzt in der Menge A starten, müssen da ein beliebiges Element hernehmen und müssen ein Urbild basteln. Gut, wir nehmen ein A aus A her, irgendein ganz beliebiges, ich schränke es nicht ein. Und was weiß ich? Na, ich weiß doch, dass da oben steht, die Sterne Sigma die identische Abbildung auf A ist. Wenn ich das also auf das kleine A loslasse, dann ändert sich nichts. Jetzt ist A das gleiche wie A abgebildet mit I Stern Sigma. Und A abgebildet mit I Stern Sigma ist nach Definition der Konrad-Lars-Führung dasselbe wie A Phi abgebildet mit Sigma. Und jetzt gucken wir einfach einmal scharf hin. Hier in der Klammer steht ein Element aus welcher Menge? Wo liegt A Phi? Wo liegt A Phi?
In B.
In B, richtig. Dieses Element liegt in B und wenn ich das mit Sigma abbilde, kommt A raus. Zack, fertig ist das Urbild. Und wir wissen natürlich, dass das eindeutig bestimmte Urbild ist. Aber ich schreibe jetzt nur hin 1, denn wir zeigen gerade Subjektivität und da reicht 1. So, das war die Subjektivität. Das quetsche ich hier noch hin. Damit ist Sigma Subjektiv. Okay, das ist jetzt noch A klein. Wie geht es den Leuten, die so weit hinten sitzen? Kann man das hier noch lesen? Ist das noch okay? So halbwegs? Bitte beschweren. Ich bemühe mich zwar die ganze Zeit recht groß zu schreiben, aber gerade so am Ende in der unteren Zeile, da kann es passieren, dass es mal nicht so gut lesbar ist und dann bitte ich die Leute, die hinten sitzen oder am Rand, sich dann zu beschweren. Okay, zwei Tafeln sind vollgeschrieben. Was haben wir bisher geschafft? Wir haben einen Teil des Beweises geschafft. Aus Eigenschaft B folgt Eigenschaft A. Aber ich habe auch versprochen, der nächste Teil ist einfacher, dafür gehe ich jetzt auf die andere Seite. Wir müssen jetzt noch die Rückrichtung zeigen. Jetzt ist eine Gelegenheit, noch Fragen zu stellen. Ja? Danke, ich war gerade auf dem Weg. Ich war gerade auf dem Weg. Wie gut ist es denn jetzt lesbar hier mit den offenen Links? Ist es okay? Dann melden Sie sich mal da hinten vor allem, da wo Sie das so betrifft. Soll ich die Verdunklung runter machen? Oh, das ist total süß. Also man kann es nicht so gut lesen. Aber es ist auch so schön draußen, wenn man das weiter sieht. Nee, Sie können sich jetzt gerne einmal klar positionieren und sagen, bitte machen Sie es runter, das ist okay. Ich weiß, dass draußen Wind ist. Ich freue mich trotzdem. Und wenn Sie das dann besser lesen können, dann mache ich das. Ja?
Ja.
Sehen Sie, Ihr Wunsch ist mir gefehlt. Okay, was haben wir denn hier? Jetzt haben wir die Voraussetzungen A. Wir haben also diese Sigma mit den ganzen Eigenschaften, die da stehen und wir wollen zeigen, dass Phi bijektiv ist und wir haben es jetzt ja schon mehrfach wiederholt, wir zeigen also Injektivität und Subjektivität. Okay. Wir geben es also A. Und wir geben es
drüben, ist okay? Mach nicht so alles gut. Ich mache gerade Gesichter lesen.
Das ist also B Sigma hoch Phi.
Urbild gesucht unter Phi. Das, was da steht, ist schon mal gar nicht so schlecht. Denn hier ist was, was unter Phi auf Phi abgebildet wird. Die Frage ist nur, wo liegt dieser Kamerad? So, wer sieht das? Wer sieht, wo das Element B hoch Sigma liegt? In A. Und mit so einer Güte. Klar, liegt in A. Ja, ist doch klar, liegt in A. Denn Sigma bildet von B nach A ab. Genau, vielen Dank. Jetzt haben wir hier also ein Element gefunden, in A, was von Phi auf B abgebildet wird. Und das ist doch das, was so ein Rubel so ist. Das eine Meldung? Haben Sie eine Frage?
Nee, alles gut.
Okay. Also ist B Sigma.
Der Grund ist, wenn ich was anders mache,
nämlich dass ich vorbeugen möchte, dass Missverständnisse entstehen. Wenn ich bei Abbildungen, die nicht bijektiv sind, die Notation 4 hoch minus 1 benutze, um da irgendwas mit Urbildern hinzuschreiben, dann provoziere ich das Missverständnis, dass man denkt, Moment, aber die Abbildung ist doch gar nicht bijektiv, da gibt es doch vielleicht gar keine Umkehrabbildung. Und da solche Missverständnisse tatsächlich in der Praxis auftreten, habe ich mich dafür eine andere Notation entschieden. Als nächstes möchte ich über Einschränkungen sprechen. Das Thema hatten wir hier schon bei den Beispielen, jedenfalls so im Hintergrund. Da habe ich schon darauf hingewiesen, dass man sowohl im Startbereich als auch im Zielbereich was verändern kann. Man kann den kleiner machen. Den Zielbereich könnte man größer machen, wenn man das wollte. Den Startbereich kann man einschränken und manchmal ist es sinnvoll. Manchmal ist es so, dass eine Abbildung, so wie sie gegeben ist, mit dem Startbereich, den sie hat, zum Beispiel nicht injektiv ist. Aber durch eine geschickte und einfache Beschränkung des Startbereichs wird eine injektive Abbildung raus. Sowas kann passieren und ist dann halt praktisch, wenn man das einfach machen kann und eine Notation dafür hat. Genauso kann man den Zielbereich einschränken und kann dann aus einer Abbildung, die nicht sojektiv ist, eine machen, die sojektiv ist, einfach weil man die überflüssigen Leute im Wertebereich weggebrochen hat. Und zumindest für die Einschränkung im Startbereich möchte ich Notation haben, denn das brauchen wir häufig. Das andere eher nicht, dann schreibe ich halt die Abbildung nochmal neu hin. Und wir notieren die sogenannte Einschränkung von Phi auf eine Teilmenge x von a, indem wir einen senkrechten Strich machen und dann die Menge, auf die wir uns beziehen, daran schreiben. Wenn man dann mit solchen Abbildungen arbeitet, wird es schnell nervig. Deswegen neige ich dazu, das einmal hinzuschreiben und dann dieser eingeschränkten Abbildung einen neuen Namen zu geben. Aber das Gute ist, wenn wir so eine Teilmenge haben und einmal diese Notation hinschreiben, dann ist eben einmal klar, ach so, Einschränkung auf diese Teilmenge. Und Einschränkung auf die Teilmenge heißt, dass wir sozusagen vergessen, dass es den Rest in A auch noch gibt und dass wir nur diejenigen Elemente abbilden wollen, die in der Teilmenge sind. Kommen wir gleich noch Beispiele zu. Wie gesagt, auch den Zielbereich könnte man einschränken, aber dafür mache ich jetzt keine neue Notation auf. Fragen?
Kann man das auch machen, indem man nur die
Kann man. Ich könnte eine Abbildung von R nach R haben, mit der ich anfange. Und dann könnte ich sagen, so, jetzt interessiert mich aber nur, was die Abbildung auf dem Intervall von 0 bis 1 tut. Und dann könnte ich sagen, Phi, senkrechter Strich, Intervall von 0 bis 1. Genau. Kann ich machen. Ist keine Frage, die in der Niederalgebra so oft vorkommt, aber warum nicht? Ja klar, ich kann da unten jede Teilmenge hinschreiben, die ich möchte. Es kann so ein Intervall sein, es kann auch eine Menge sein, die nur aus ein paar einzelnen Punkten besteht oder so, wie Sie wollen. Gut, 1, 2, haha, da fehlt ein D. Das trifft ein bisschen mehr Komikzentrum, denn da steht jetzt Sondern. Also nicht Sondern, sondern Sondern. So wie manche Leute das Wort sowieso aussprechen. Beispiel. Ja, wir können anknüpfen an Beispiele, die wir schon gesehen haben, bevor wir jetzt weitermachen. Habe ich den Warnhinweis zum Urbild schon gegeben? Ja, ne? Irgendwie schon. Also Vorsicht, wenn Sie in der Literatur diese Bezeichnung mit dem hoch minus 1 sehen. Manche Leute nehmen das auch, um Urbilder zu kennzeichnen oder Urbildmengen. Vorsicht, das heißt dann woanders, also nicht bei mir, da heißt es dann vielleicht nicht unbedingt, dass die Abbildung bijektiv ist und da bitte aufpassen. So wie man immer, wenn man andere Literatur sich anguckt, auf den Kontext aufpassen muss und dass die Leute das manchmal anders machen. Beispiel zum Thema Unterabbildung und so. Da greife ich mir jetzt eine Abbildung raus, die wir schon ein paar Mal behandelt haben. Nämlich diese Abbildung von Z nach Z, wo wir das Vorzeichen wechseln. Sei also wieder, wie habe ich die jetzt hier genannt? Sigma, sei wieder Sigma, Z nach Z. Diese Abbildung haben wir uns jetzt schon ein paar Mal angeschaut. Wir haben geübt, wie man diese Mengenschreibweise da benutzen könnte. Wir haben gezeigt, dass diese Abbildung injektiv und sojektiv ist. Das heißt, wir haben gesagt, dass sie bijektiv ist. Und das sagt doch jetzt mit unserem kleinen Satz von vorhin, dass es eine Umkehrabbildung gibt. Also eine Abbildung, die quasi rückgängig macht, was Sigma tut. Sieht denn jemand, was diese Umkehrabbildung ist? Was für eine Abbildung von Z nach Z macht das rückgängig, was Sigma tut? Wer hat da die Idee? Ich schreibe mal, Sie können noch ein bisschen überlegen. Ich wenn ich das einschränke, auf die natürlichen Zahlen. Also gleiche Abbildungsvorschrift, aber diesmal ist der Startbereich kleiner. Ich nehme nur natürliche Zahlen. Null ist raus, die negativen Zahlen sind raus. Was verändert sich alles bei dieser Abbildung? Welche Eigenschaften bleiben erhalten? Welche Eigenschaften gehen flöten? Ja?
Die ist dann nicht mehr subjektiv.
Aha, warum? Haben Sie ein Element für mich, was kein Orbit hat?
2,1.
Die Abbildung geht ja von Z nach Z, da würde ich jetzt bei 2,1 so, sowieso nicht erwarten. Aber witzig, ja stimmt, das hat auch kein Orbit.
Minus 1.
Minus 1. Da kann ich doch als Urbild 1 nehmen. 1 liegt in N. Wenn ich 1 abbilde, kommt minus 1 raus. Minus 1 hat ein Urbild.
Ja, das wäre es 1.
Sie müssen noch einmal mehr Geld nehmen.
Dann wäre es halt 1.
Genau. Ja. Genau. Der hat gerade einen Tipp gegeben. So. Ja. 1 hat kein Urbild. Denn um von 1 aus ein Urbild unter dieser Abbildung zu finden, müsste ich ja was haben, was negativ ist. Aber die natürlichen Zahlen enthalten. Das heißt, ich kann pauschal sagen, alle natürlichen Zahlen kommen jetzt als Bilder nicht mehr vor, denn ansonsten hätten ja die Urbilder in N liegen müssen, aber die hätten ja ein negatives Vorzeichen haben müssen und das geht nicht. Die Abbildung ist also nicht mehr subjektiv, Sie haben völlig recht. Insbesondere ist die jetzt nicht mehr bijektiv, ich kann jetzt keine Umkehrabbildung mehr finden. Verknüpfung, die man da im Kopf vielleicht hat, schief, denn es gibt unendliche Mengen von unterschiedlichen Arten von Unendlichkeit. Und jetzt einmal kurz die Frage in die Runde, ob irgendwas davon in der Analysis-Vorlesung, in der Sie vielleicht gleichzeitig sitzen, vorkam. Haben Sie in der Analysis-Vorlesung, in der Sie sitzen, schon was zum Thema Mächtigkeit, unendliche Mengen gehört? Noch nicht. Aha. Okay. Dann haben Sie nächsten Satz noch nicht gesehen, den wir heute noch beweisen. Wir haben noch ein bisschen was vor heute. Okay. Also erstmal nur so festhalten, gleichmächtig heißt, es gibt eine Bijektion von der einen Menge in die andere. Und wie gesagt, bei unendlichen Mengen, also ich kann zwei Mengen haben, die Mächtigkeit unendlich haben, aber die trotzdem nicht gleichmächtig sind. Das ist eigentlich der Warnhinweis, den ich geben möchte. Und will ich da jetzt ein Beispiel machen? Ich glaube, eigentlich möchte ich direkt zum Satz schreiten. Okay, das nächste Ziel ist der nächste Satz und nicht dieses kleine Hilfssätzchen. Das Hilfssätzchen ist niedlich, das vergessen wir später wieder. Das nächste Ziel ist der Satz von Schröder-Bernstein. Der Satz von Schröder-Bernstein ist ein Satz, der Gleichmächtigkeit charakterisiert. Und möglicherweise sehen Sie den zweimal. Kann durchaus sein, dass es in der Analysis dann auch nochmal gemacht wird. Und das schadet nicht, denn das ist ein schöner Satz für die mathematische Allgemeinbildung. Aber viel mehr, zumindest in meiner Vorlesung, auch nicht. Das heißt, dass wir jetzt einen Satz beweisen, der wichtig für die mathematische Allgemeinbildung ist, der wichtig ist, um zu üben, mit Mengen und Abbildungen umzugehen, aber den wir dann im Laufe der Vorlesung eigentlich nicht mehr brauchen. Insbesondere brauchen wir diese Idee aus dem Hilfssatz genauso später auch nicht mehr. Wir brauchen eigentlich nur diese Methode, dass man eine Abbildung auf eine gewisse Art und Weise konstruiert. Das ist das, was wir jetzt machen. Der Hilfssatz ist dazu gedacht, diese sehr technische, sehr detaillierte Konstruktion einer ganz geschickt gemachten Abbildung separat zu machen und nicht im Beweis des Satzes von Schröder-Bernstein, damit man dann später im Satz sich auf die Hauptideen konzentrieren kann. Früher habe ich das anders gemacht. Früher hatte ich das alles in einem fetten Beweis zusammen. Das funktioniert natürlich genauso, aber man verliert den Überblick. Oder jedenfalls hatte ich immer den Eindruck, dass es für die Studis total schwierig war, dem zu folgen. Was machen wir eigentlich gerade und wo sind wir? Durch die Trennung ist es vielleicht ein bisschen einfacher nachzuvollziehen. Wir gucken uns den Hilfssatz mal näher an. Gegeben sind hier zwei Mengen, x und y. X ist eine Teilmenge von y. Und wir haben eine Abbildung gegeben von der großen Menge y in die Teilmenge x. Und diese Abbildung soll injektiv sein. Da könnte jetzt die Intuition an der einen oder anderen Stelle schon sagen, Moment. Aber das sind die Voraussetzungen. Und dann werden wir zeigen, dass x und y gleichmächtig sind. Wir werden also zeigen, dass es eine bijektive Abbildung gibt von x nach y. Oder umgekehrt, das ist egal. In welche Richtung man das macht, ist egal, denn wir wissen ja, bei bijektiven Abbildungen gibt es eine Umkehrabbildung in die andere Richtung und die ist auch bijektiv. Das heißt, dass man sich in solchen Fällen aussuchen kann, von welcher Menge man startet und in welche Menge man abbildet. Ja, das ist jetzt ein bisschen was zu tun, ne? Da werde ich auch ein bisschen malen, um zu veranschaulichen, was da passiert. Da steht ja, x ist eine Teilmenge von y, da steht aber nicht, wie groß die ist. Also ob es eine echte Teilmenge ist oder alles. Und in dem Spezialfall, wo x und y gleich sind, haben wir nichts weiter zu tun. Ja?
Ja, ganz kurz eine Frage. Warum sind wir jetzt keine bijektive von x nach y?
Weil wir zeigen wollen, dass x und y gleichmächtig sind und weil die Definition dafür ist, dass es eine bijektive Abbildung von der einen in die andere gibt. Das ist wirklich nur die Definition. Genau, ich habe die Definition, die wir gerade oben gesehen haben, angewandt. Ja, danke. Noch mehr Fragen, bevor wir loslegen?
Ja,
na klar. Ich kann versuchen, das so zu machen, dass man beides gleichzeitig sieht. Ah, Moment. Ich zoome da mal. Dann ist es jetzt zwar kleiner, aber dafür haben Sie beides gleichzeitig, oder? Nee. Ich glaube, es nützt nicht viel, das ist sehr klein. Aber Sie haben es doch gleich auch vor sich. Hier, so. Das ist das Beste, was ich anbieten kann. Liebe Studis am Video, Entschuldigung, es wird gleich wieder groß, aber für den Moment ist es, glaube ich, nicht schlechter, beides zu haben. So. Erster Fall, x weg y, dann ist nichts zu tun, dann sind die gleich. Das heißt, als bijektive Abbildung von der einen in die anderen nehmen wir die identische Abbildung und sind fertig.
ungleich Epsilon.
Da mache ich jetzt eine kleine Skizze, die vielleicht hilft, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Und hier irgendwo ist Epsilon. Dann haben wir hier irgendwo so eine Teilmenge x. Wie groß, wie klein, keine Ahnung. Aber es gibt jedenfalls etwas außerhalb von x. Und das ist wichtig, denn das benutzen wir jetzt. Diese Menge, die außerhalb von x liegt in y, die nenne ich N0. N0 ist also y ohne x.
Sie erinnern sich vielleicht, dass wir am Anfang diese Schreibweise eingeführt haben für die Differenz von Mengen. Y ohne x ist die Menge aller y aus y, die nicht in x liegen.
Wir sind also hier außerhalb von x, hier irgendwo, das ist M0. Und der Witz ist jetzt, dass wir Alpha benutzen, also die injektive Abbildung von y nach x, und dass wir Alpha immer wieder anwenden auf Elemente und auf die Art und Weise eine Teilmenge von y basteln, mit, ich sag mal, guten Eigenschaften. Mit der werden wir dann gleich konstruieren. Das ist also die Idee. Wir fangen hier an, bilden mit Alpha ab, dann landen wir da drin und dann bilden wir einfach immer wieder mit Alpha ab und gucken, was passiert und da kommt eine interessante Menge raus. Und so mache ich das immer weiter. Das heißt, ich schreibe jetzt einmal hin. Für alle n aus n sei mn definiert als mn minus 1 abgebildet mit Alpha. Das ist eine rekursive Definition. Ich erkläre immer das nächste Teil, in dem ich erkläre, wie es aus den vorherigen entsteht. Und wir sehen, dass wir jetzt eine Indexmenge brauchen, wenn wir damit umgehen wollen. Und als Indexmenge nehme ich N0. Ich fange an bei 0 und dann habe ich 1, 2 und so weiter.
Das sind einfach die natürlichen Zahlen mit 0, die ich als Indexmenge benutze, um nämlich all diese Mengen zu vereinigen. Und das liegt dann hier irgendwie ganz komisch drin. Ich habe ja mit N0 angefangen, das heißt, das ist da auf jeden Fall enthalten. Beim ersten Abbilden lande ich hier drin, ich weiß aber nicht genau wo, dann bilde ich immer wieder ab, das heißt, ich lande immer wieder in dieser Menge, aber ich weiß überhaupt nicht wo. Diese komische Menge, die da jetzt rauskommt, die Vereinigung, all dieser, ist hier irgendwie ganz seltsam verstreut. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass das alles enthalten ist und dass der Rest sich irgendwie hier drin verteilt. Aber ansonsten habe ich keine Ahnung. Von y nach x basteln.
Ah, dann
Jetzt weiß ihr, warum ich vorhin gesagt habe, dass egal ist, in welche Richtung man das macht. Moment. Abschnittsweise definierte Abbildung. Also eine Abbildung, bei der man die Startmenge nimmt und in mehrere Teile teilt und für jeden Teil erklärt man separat, was die Abbildung da machen soll. So was haben wir bisher noch nicht gesehen. Wir definieren jetzt R von Y nach X und dieses nach X werde ich Ihnen gleich noch begründen. Das schreibe ich jetzt erstmal nur so hin. Ich behaupte, dass es dann eine Abbildung ist. Wir sind jetzt fertig, sobald wir gezeigt haben, dass dieses so gebastelte Beta eine bijektive Abbildung ist. Dann ist der Beweis des Hilfssatzes fertig. Die
von Wetter. Und dazu atmen wir nochmal durch, ich wische die Tafel und das wird dann auch das Letzte, was wir heute in dieser Vorlesung tun. Danach haben wir uns dann aus. Bild haben, dann sind die Urbilder gleich. Und hier kommt jetzt die Stelle, bei der wir mal kurz innehalten sollten. Diese Abbildung ist ja abschnittsweise definiert. Wenn wir zwei Elemente hernehmen, die das gleiche Bild haben, dann gibt es also jetzt drei Fälle. Beide Elemente kommen aus dem ersten Fall hier oder beide Elemente kommen aus dem zweiten Fall oder es ist gemischt. Das eine kommt daher, das andere daher. Reden wir mal kurz über die nicht gemischten Fälle. Was ist los, wenn beide Leute aus Y hier oben landen? Dann heißt es ja, dass wir Alpha anwenden. Und Alpha ist nach Voraussetzung injektiv. Das heißt, da sind wir sofort fertig, richtig? Nichts zu zeigen. Was ist, wenn beide Elemente aus dem Fall hier unten kommen? Na, dann verändern die sich gar nicht. Das ist dann die identische Abbildung, die ist auch injektiv. Das heißt also, dass für die Injektivität in Wirklichkeit der einzige interessante Fall, der ist, wo ein Element aus dem einen Fall kommt und eins aus dem anderen. Einverstanden? Dann nehmen wir uns doch mal zwei Leute hier. Gar nicht passiert. Das heißt, da kommt dann irgendein Widerspruch raus. Das ist bei mir sprachlich der Unterschied zwischen einem ist der untere Fall in der Definition und da macht Beta gar nichts. Aber die beiden haben das gleiche Bild unter Beta. Und jetzt gucke ich mal, was y1 unter Beta ist. Na, das ist ja der andere Fall. y1 kommt aus m. Und da bildet Beta genauso ab wie Alpha. Ich darf also hier hinschreiben y1 hoch Alpha. Aber Moment. Wenn ich irgendwas nehme und mit Alpha abbilde, dann lande ich in der Menge m. Aber y2 ist nicht aus m. Das ist ein Widerspruch. Das geht nicht. Ein Element kann ja nicht gleichzeitig in m liegen. Nicht in m. Widerspruch. Dieser Widerspruch kommt von der Annahme, dass dieser gemischte Fall auftritt. Also tritt er nicht auf. Und damit sind wir fertig. Wir haben jetzt gezeigt, wenn y1 und y2 das gleiche Bild unter Beta haben, dann gilt das nur, wenn beide aus dem ersten Fall der Definition von Beta kommen oder beide aus dem zweiten Fall. Und dann haben wir jeweils das Dekorrelativ. Das ist also die Induktivität von Beta. Satz von Schröder-Bernstein, den ich angesprochen habe und den Sie ja auch schon kennen, weil der im Kurzschrift steht, den beweisen wir ausgeruht und, also halbwegs ausgeruht und frisch nächste Woche, aber auf jeden Fall am Anfang der Vorlesung, nicht am Ende. Das kommt dann also nächste Woche. Vielen Dank, bis dann. Wenn Sie noch Fragen haben, sagen Sie es schon. Der freut sich. Und wir nähern uns dem Ende von Kapitel 1. Wir nähern uns der vollständigen Induktion. Und das heißt, wir nähern uns ein bisschen. Quatsch, den ich mir ausgedacht habe. Bis nächste Woche.